Ich bin Jolt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
This network was created to become and to fuel the growth of OneCoin, which I strongly believe will be the number one cryptocurrency worldwide.
OneCoin, so hieß die einst am schnellsten wachsende Kryptowährung. Anleger aus aller Welt investierten Milliarden Euro. Im Zentrum dieses Hypes stand eine schillernde Frau, Ruja Ignatova.
I've been called a lot of things. And probably the best thing that the press called me was the Bitcoin killer. Well, I must say I like it.
Jahrelang wurde sie als Kryptokönigin gefeiert und hofiert. Bis zu dem Moment, an dem OneCoin aufflog als milliardenschwerer Schwindel.
A Bulgarian woman has been placed on the FBI's top 10 most wanted list for allegedly running a cryptocurrency scam after defrauding investors of $4.5 billion and then vanishing.
Seither beschäftigt der Fall Behörden weltweit. Aktuelle Recherchen, an denen ein internationales Netzwerk an Medien und auch der Standard beteiligt war, geben Hinweise, wo das viele Geld versickert ist.
Und da reden wir wirklich über astronomische Summen. Also alle Beteiligten haben wirklich extrem geprotzt. Teure Uhren, dicke Autos, opulente Partys. Aber, und das konnten wir kürzlich mit einer neuen Recherche zeigen, die OneCoin-Führungsriege hat sich auch Immobilien geleistet.
Über den außergewöhnlichen Kriminalfall OneCoin sprechen wir heute. Und darüber, wo die einstige Kryptokönigin geblieben ist. Carina Huppertz, du bist Investigativjournalistin und mittlerweile eine von vielen Journalistinnen und Journalisten, die sich mit dem Fall der Krypto-Queen Ruja Ignatova auseinandergesetzt hat. Wer war denn Ignatova, als sie noch keine mutmaßliche und gesuchte Verbrecherin war? Wo fängt denn diese Geschichte an?
Na, ihre Geschichte fängt eigentlich sehr vielversprechend an. Wir kennen Ruja Ignatova ja also immer in opulenten Ballkleidern, mit langen dunklen Haaren, stark geschminkt, auf großen Bühnen, auf teuren Partys. Aber das war ein weiter Weg dahin. Ruja wurde in Bulgarien geboren. Ihre Eltern sind dann mit ihr und dem jüngeren Bruder 1990 nach Deutschland gezogen. Die Familie lebte in Schramberg, das ist ein ganz kleines Örtchen im Schwarzwald. Und Ruja ist ganz schnell als sehr gute Schülerin aufgefallen. Die soll sehr klug gewesen sein, hat dann im Anschluss Jura studiert, erst in Konstanz am Bodensee, später sogar in Oxford. Sie hat ein Stipendium. Nach ihrer Promotion wurde sie Beraterin bei McKinsey, also einer großen Unternehmensberatung in Sofia in Bulgarien. Alles in allem eigentlich eine Bilderbuchlaufbahn bis hierhin. Auch ein sehr steiler Aufstieg, verglichen mit den finanziellen Verhältnissen ihrer Familie. Aber offenbar wollte Ruja mehr, vor allem mehr Geld. Und darum hat sie 2014 mit einem Geschäftspartner, dem Schweden Sebastian Greenwood, die Firma OneCoin gegründet und hat versprochen, diese angebliche Kryptowährung sei der neue Bitcoin. Oder noch viel besser, OneCoin, ihre Währung, sei der Bitcoin-Killer, würde also Bitcoin bald überholen, was den Erfolg angeht. Und dann beginnt sie mit Hilfe von so Promotern, diese angebliche Währung zu bewerben und zu verkaufen.
Wenn ich das richtig nachgelesen habe, dann haben ihre Anhänger, dann haben Kleinanlegerinnen und Anleger mehrere Milliarden Dollar oder auch Euro in OneCoin investiert. Du hast schon erzählt, das ist eine sehr intelligente Frau, die offenbar das auch gut vermitteln konnte, dass sie gescheit ist und dass man ihr trauen kann. Aber wie muss man sich diesen außergewöhnlichen Hype um OneCoin erklären?
Also Hype trifft's ziemlich gut. Zum einen haben Ruja Ignatova und ihre Geschäftspartner davon profitiert, dass der Bitcoin in dieser Zeit immer mehr an Wert gewonnen hat. Und dann gab es natürlich bei vielen Leuten den Wunsch, dieses Mal bei so einer Entwicklung von Anfang an dabei zu sein, also früh zu investieren, ne, wenn es noch nicht so teuer ist und dann später, wenn das Produkt durch die Decke geht, schnell reich zu werden. Da haben sie sicher von profitiert. Gleichzeitig haben vor allem Ruja Ignatova und Sebastian Greenwood aber natürlich ganz stark daran gearbeitet, einen solchen Hype zu erzeugen. Ne? Also sie hatten sehr viele erfolgreiche und erfahrene Promoter, also Menschen, die diese Produkte verkaufen. Man nennt das auch so Multilevel Marketing. Das heißt, ich bewerbe was, verkaufe was und verdiene dann aber nicht nur an meinen Verkäufen, sondern auch, wenn ich andere Menschen dazu bringe, auch dieses Produkt zu verkaufen, auch zu bewerben, kriege ich von deren Verkäufen auch wieder einen Anteil dazu. Und da hatten sie sehr erfolgreiche und sehr erfahrene Promoter, die sie für OneCoin gewinnen konnten, die dann an so riesigen Verkaufsveranstaltungen diese Währung angepriesen haben. Die hatten so ein eigenes Handzeichen, wo sie immer so ein O für OneCoin gemacht haben. Also sie haben schon versucht, dann einen Hype zu erzeugen. Generell hat dieses Multilevel-Marketing keinen so ganz besonders guten Ruf, weil die Grenze zu einem Schneeballsystem, bei dem es gar kein Produkt gibt und dann die alten Mitglieder mit den Geldern von den neuen bezahlt werden, bis der Betrug irgendwann auffällt, das ist eine sehr schmale Grenze und genau das war am Ende dann ja auch bei OneCoin der Fall.
Also wenn ich das richtig verstehe, der Geniestreich, wenn man so will, war nicht nur auf diesen Hype um Kryptowährungen zu setzen, sondern das auch noch mit einem Geschäftsmodell zu verbinden, das schon bekannt war und sehr erfolgreich war und sehr erfolgreich darin war, immer neue Investoren zu finden, dieses Multilevel-Marketing.
Genau, das ist sozusagen die Verkaufsstrategie. Im Endeffekt ist das, also so das bekannteste Beispiel ist immer so Tupperware, also diese Plastikboxen. Da gab es ja auch immer diese Tupper-Partys und wenn ich dir eine Brotdose verkaufe, bekomme ich einen Erlös und wenn ich meine Mutter dazu bringe, auch die Brotdose zu verkaufen, kriege ich von ihren Gewinnen einen Teil ab. Das ist so eine bestehende Marketingmasche und schwierig ist es eben, wie jetzt bei OneCoin, wenn es am Ende eigentlich gar kein Produkt gibt, das verkauft wird.
Aber das Spannende ist ja, im Gegensatz zu einer Tupperware, die ja kein Geld bringt, war das Versprechen, wenn du OneCoin kaufst, dann steigt der Wert von OneCoin und du wirst am Schluss reich werden. Jetzt sind aber im Gegensatz zum Versprechen nicht ganz viele Menschen reich geworden mit OneCoin, mit dieser Kryptowährung, sondern tatsächlich um ihr Erspartes betrogen worden. Wie soll denn dieser Betrug konkret abgelaufen sein?
Zu Beginn, als Ruja Ignatova und ihr Team beginnen, ihr Produkt ja zu verkaufen, gibt es diese Währung OneCoin eigentlich gar nicht. Beziehungsweise sie kann nicht öffentlich gehandelt werden, wie andere Kryptowährungen, die man an so einer Kryptobörse kaufen kann. Ich kann bei OneCoin ein sogenanntes Schulungspaket kaufen, dann bekomme ich Informationsunterlagen zu OneCoin und außerdem taucht der Wert dieser angeblichen Coins in meinem persönlichen Account auf der Webseite von OneCoin auf, also nur auf dieser Seite. Und über viele Monate hinweg verspricht Ruja Ignatova der immer wachsenden Anzahl von Menschen, die in OneCoin investieren, sie verspricht immer und immer wieder, dass OneCoin bald öffentlich gehandelt werden kann. Aber dieses Datum verschiebt sich immer weiter nach hinten. Da kommt natürlich auch immer mal Unruhe auf und als Ausgleich versprechen Ruja und ihr Team auf ihren Verkaufsveranstaltungen. Mit der Zeit werden die immer größer und opulenter, also es sind so riesige Veranstaltungen, 2016 sogar im Wembley-Stadion in London, tausende von Leuten mit irgendwelchen Feuerwerksfontänen, sie kommt auf die Bühne. Und sie verspricht auf diesen Veranstaltungen neue Anreize, um auch über diesen verzögerten Start der Währung hinweg zu trösten. Also da gibt's dann zum Beispiel mal, dass sie sagt, die Firma OneCoin würde die Anzahl der Coins, die alle Leute haben, verdoppeln. Also wenn du bisher 100 gekauft hättest, hättest du plötzlich 200 in deinem Portfolio. Und so kann sie die Menschen, die in OneCoin investieren, eine ganze Zeit lang immer wieder hinhalten. Was nämlich niemand weiß, es gibt keine sogenannte Blockchain, also die technische Lösung, die es für so eine Kryptowährung braucht. Und darum sind diese sogenannten Coins am Ende einfach eine fiktive Zahl, die auf der OneCoin-Seite stehen. Und auch den Kurs von dieser angeblichen Währung kann das OneCoin-Team beliebig verändern.
Das heißt, wir haben, wenn ich das richtig verstehe, wir haben im eigentlichen Sinne es gar nicht mit einer Kryptowährung zu tun, sondern nur mit fiktiven Zahlen, die irgendwo in ein Excel-Sheet oder auf einer Webseite geschrieben wurden. Und das wurde dann als Währung verkauft, als Gegenwert.
Genau so, genau so.
Wie viele Menschen wurden denn insgesamt geschädigt?
Die US-Behörden gehen von ungefähr 3,5 Millionen Geschädigten weltweit aus, die insgesamt allein von Ende 2014 bis Ende 2016, so in der Hochzeit, über 4 Milliarden Euro verloren haben. Also es ist eine wirklich enorme Zahl, weil tatsächlich war OneCoin auch weltweit ein Erfolg. In Europa, in Asien. Selbst als Ruja irgendwann verschwand, dazu später mehr vielleicht, führt ihr Team noch weiter Verkaufsveranstaltungen, zum Beispiel in afrikanischen Ländern, durch. Und das Bittere daran ist, viele Menschen investieren fast ihr ganzes Erspartes und stehen jetzt mit leeren Händen da. Und wie oft bei so Schneeballsystemen haben viele Menschen auch beispielsweise ihre Familie, Eltern, Kinder oder Freunde ermutigt, auch zu investieren, haben denen von dieser tollen Möglichkeit erzählt. Und das wiegt natürlich nochmal besonders schwer, wenn man nicht nur sein eigenes Geld verloren hat, sondern zusätzlich noch mitverantwortlich ist, dass jetzt einem nahestehende Menschen ebenfalls so viel Geld verloren haben.
Wisst ihr denn, ob auch Menschen in Deutschland oder Österreich auf Ignatova hereingefallen sind?
Auf jeden Fall. In Deutschland geht man von etwa 60.000 Geschädigten aus. Das sind Schätzungen, weil sich natürlich auch nicht alle gemeldet haben. In Deutschland sind Anfang dieses Jahres 3 Personen zu Haftstrafen verurteilt worden, weil sie bei dem Betrug in Deutschland eine Schlüsselrolle gespielt haben. Und auch in Österreich gibt es Geschädigte, die haben teilweise auch über die Firma dieser verurteilten Deutschen in OneCoin investiert. Sie alle hoffen natürlich irgendwann und irgendwie vielleicht noch Geld zurückzubekommen, auch weil bei verschiedenen Verurteilungen immer mal wieder Geld eingezogen wird.
Carina, was ist denn mit dem vielen Geld auch aus österreichischen Geldbörsen passiert?
Ein Großteil des Geldes ist erstmal verschwunden. Zum einen, weil es natürlich genutzt wurde, um dieses Schneeballsystem am Laufen zu halten, also um die Promoter zu bezahlen beispielsweise. Und da reden wir wirklich über astronomische Summen. Also zu Hochzeiten sollen einige dieser Promoter, die ganz oben in der Pyramide standen, monatlich Millionenbeträge bekommen haben. Also da ist sicher eine ganze Menge hingegangen. Zum anderen haben sich auch Ruja Ignatova und das Führungspersonal die Taschen voll gemacht. Das war leicht zu erkennen. Alle Beteiligten haben wirklich extrem geprotzt. Teure Uhren, dicke Autos, opulente Partys. Bei einer Feier von Ruja ist sogar der britische Sänger Tom Jones aufgetreten. Aber, und das konnten wir kürzlich mit einer neuen Recherche zeigen, die OneCoin-Führungsriege hat sich auch Immobilien geleistet. Mit einem neuen Leak, genannt Dubai Unlocked, konnten wir recherchieren, dass deutlich mehr Menschen aus diesem Inner Circle von OneCoin als bisher bekannt Luxusimmobilien in Dubai besaßen oder besitzen. Und das ist ein absolut seltener Einblick, weil Dubai ist ja nicht gerade für seine Transparenz bekannt. Und vielleicht ist die Recherche auch ein Hinweis, wo Geld aus dem Betrug noch hingeflossen sein könnte. Das Leak hat das norwegische Medium E24 erhalten. Die haben es mit dem OCCRP geteilt und die haben dann die Recherche mit 74 Medien aus der ganzen Welt koordiniert. Der Standard war auch dabei. Und mit diesen Daten lassen sich insgesamt mehr als 2 Dutzend Immobilien der OneCoin-Führungsriege zuordnen, die eine 2-stellige Millionensumme gekostet haben.
Ignatova war ja Bulgarin, ist in Deutschland aufgewachsen. Ihr Geschäftspartner selbst war Schwede. Wie sind Sie denn dazu gekommen, das Geld nach Dubai zu bringen und dort Immobilien zu kaufen? Warum ausgerechnet Dubai?
In der ganzen Geschichte von OneCoin gibt es ganz starke Bezüge nach Dubai. Hier gründet Ruja Ignatova eine der Firmen, die das Gerüst von OneCoin bilden, neben einer bulgarischen Firma noch. Hier findet auch im Mai 2015, also relativ früh noch in der Geschichte von OneCoin, eine riesengroße Verkaufsveranstaltung statt, genannt Gold Rush. Kurz davor hatte Ruja sich selbst ein fast 400 Quadratmeter großes Penthouse auf Palm Jumeirah, also dieser künstlich angelegten Palminsel in Dubai, gekauft. Und es gibt ganz viele Gründe, warum das Emirat ein ganz beliebter Ort für Betrüger und Kriminelle ist. Die Steuersätze sind niedrig, es gibt nur wenig Auslieferungsabkommen. Man hat also hier, was die Strafverfolgung angeht, relativ wenig zu befürchten. Und zum Beispiel, weil wir jetzt ja genau konkret über die Immobilien in Dubai sprechen, man kann in Dubai Immobilien immer noch bar bezahlen, in Krypto bezahlen. Das haben uns mehrere Makler vor Ort bestätigt. Es interessiert nicht, wo das Geld herkommt, das in Dubai investiert werden soll. Und genau darum gilt Dubai generell als perfekter Ort für Drogenbosse, Oligarchen, andere Größen der Unterwelt und ist vielleicht auch ein Grund, warum so viele Profiteure des OneCoin-Systems am Ende hier investiert haben.
Rückblickend erscheint das Ganze offensichtlich wie ein Scam, Aber du hast schon gesagt, das ist ja über mehrere Jahre gelaufen und wahrscheinlich haben bis zum Schluss viele gehofft, das Ganze wird noch aufgehen in einer echten Kryptowährung. Wann und wie ist man denn dieser Betrugsmasche tatsächlich auf die Schliche gekommen?
Ich habe das vorhin nochmal nachgeguckt und war selber echt nochmal erstaunt, weil schon 2015 und 2016, also wirklich kurz nach der Gründung, haben Behörden in verschiedenen Ländern vor OneCoin gewarnt, haben gesagt, dass es sich mutmaßlich um ein Betrugssystem handelt. Im April 2017, also 2,5 Jahre nach Verkaufsstart, hat die BaFin, also die deutsche Aufsicht für Finanzdienstleistungen, OneCoin-Geschäfte in Deutschland zum Beispiel sogar verboten. Es war also irgendwie doch offensichtlich, dass es kein wirkliches Produkt, keine echte Kryptowährung gab, vor allem weil Ruja ja eben immer weiter vertröstet hat. Und zum Beispiel konnten sich Investoren, die jetzt in OneCoin investiert hatten, ihre Summen auch nicht wieder auszahlen lassen. Also wenn ich mich jetzt umentschieden hätte und gesagt hätte, ich habe, was weiß ich, für 10.000 Euro sogenannte Coins gekauft, konnte man die nur in sehr begrenzten Mengen wieder zurücktauschen. Also das alles war am Ende dann doch irgendwie verdächtig. Und trotz dieser Warnung und trotz dieser verdächtigen Elemente haben Menschen auch 2017 immer noch weiter in OneCoin investiert. Zu der Zeit wurde es dann aber auch für die Führungsriege langsam enger, weil in verschiedenen Ländern die Behörden angefangen haben zu ermitteln. Und schlussendlich hat in den USA ein Banker mit den Behörden kooperiert. Er hat für OneCoin Geld gewaschen und war zudem der Geliebte von Ruja. Und als er angefangen hat, mit den Behörden zu kooperieren, wurde es dann auch für die selbsternannte Crypto-Queen irgendwann eng.
Lass uns gleich noch auf die Crypto-Queen zu sprechen kommen. Aber da waren ja eine ganze Reihe von Menschen beteiligt. Du hast den schwedischen Geschäftspartner von Ignatova genannt. Du hast den geliebten Banker genannt. Auch die Verkäufer, diese Promotoren. Was ist mit diesen Menschen passiert? Sind die dann auch alle nacheinander festgenommen worden?
Tatsächlich sind einige verurteilt worden, vor allem in den USA. Also zum Beispiel der gerade erwähnte Banker-Geliebte, der hat eine Haftstrafe von 5 Jahren bekommen. Rujas Mitgründer Sebastian Greenwood ist auch in den USA im Gefängnis. Der ist sogar zu 20 Jahren verurteilt worden. Und Ruja Ignatovas Bruder Konstantin, der Ende 2017 die Geschäfte von ihr übernommen hat, hat seine Haftstrafe in den USA sogar schon abgesessen und ist zurück in Bulgarien. In Deutschland gab es eben auch Haftstrafen für die Drahtzieher hier und auch in anderen Ländern laufen teilweise noch kleinere Verfahren gegen Promoter oder andere Personen, die vom OneCoin-System profitiert haben. Viele andere Beteiligte sind aber auch noch auf freiem Fuß oder, wie in einem ganz spektakulären Fall in Frankreich, untergetaucht. Die französischen Behörden hatten nämlich Frank Schneider festgenommen, ein Ex-Spion aus Luxemburg. Der war ein Vertrauter von Ruja, hat sich manchmal als ihr Sicherheitschef bezeichnet. Und der wurde festgenommen, sollte in die USA ausgeliefert werden und saß mit Fußfessel im Hausarrest in seinem Landhaus in Frankreich, bis er im Frühjahr letzten Jahres sich irgendwie davonmachte und verschwand. Und der ist bis heute untergetaucht.
Was wurde denn aus Ruja Ignatova selbst?
Ja, was Frank Schneider, also dem Ex-Spion in Frankreich, gelungen ist, hatte Ruja Ignatova schon einige Jahre vorher geschafft. Als ihr im Herbst 2017 klar wurde, dass die Behörden in den USA ermitteln und dass ihr Geliebter da kooperiert, hat sie offenbar einen Entschluss gefasst. Es ist bekannt, dass sie in Sofia in ein Flugzeug gestiegen ist, von Ryanair nach Athen geflogen ist. Sie schickte dann wohl ihren Bodyguard alleine zurück in dem Rückflug und sie verschwand. Und bemerkenswerterweise ist das mittlerweile immerhin fast 7 Jahre her, seitdem ist sie verschwunden. Sie wird seit fast 2 Jahren sogar vom FBI auf der Most Wanted-Liste geführt, also ist eine der 10 meistgesuchten Personen der Welt als einzige Frau. Bisher hat das aber offenbar noch nicht zu Erfolg geführt.
Seit 7 Jahren ist die Crypto-Queen auf der Flucht. Das Interesse an ihr hat nicht abgelassen. Das sieht man an den immer wieder auftauchenden Medienberichten, an den Versuchen, noch mehr herauszufinden. Wie kann es denn sein, dass eine der einst schillerndsten Personen der Kryptoszene von einem Tag auf den anderen einfach so verschwindet?
Das ist eine sehr gute Frage und eine, die vermutlich auch das FBI interessiert, unter anderem. Es gibt einige Journalisten, die dieser Frage sehr intensiv nachgehen. Einer der bekanntesten ist Jamie Bartlett von der BBC, der da sogar einen eigenen Podcast zu veröffentlicht. Und laut seinen Recherchen gab es immer mal wieder Sichtungen von Ruja Ignatova, zum Beispiel in Südfrankreich oder in Griechenland. Das würde zu einer These passen. Es gibt die These, dass die selbsternannte Crypto-Queen auf einer Yacht lebt, in internationalen Gewässern, weil dann würde ihr keine Strafverfolgung drohen. Hin und wieder kommt es auch mal zu Verwechslungen. Zum Beispiel jetzt gerade erst Mitte Mai in Hamburg, da hat die Polizei einen Zug gestürmt und eine Frau festgenommen, die Ruja Ignatova wohl zum Verwechseln ähnlich sah, es am Ende aber nicht war. Generell gibt es auch die Vermutung, dass sie mit Schönheitsoperationen ihr Aussehen sehr stark verändert hat und daher unerkannt bleiben kann, dass sie vielleicht in Russland lebt oder in Dubai. Es gibt auch Theorien, dass sie eng mit der bulgarischen organisierten Kriminalität zusammengearbeitet hat, möglicherweise von ihnen geschützt wird oder eben genau das Gegenteil.
Welche Hinweise gibt es denn darauf, dass tatsächlich die bulgarische Mafia hinter Ruja Ignatova stand oder steht?
Es gibt da einen Bericht von bulgarischen Journalisten, die arbeiten für das Medium Bird und waren auch jetzt an der Dubai Unlocked-Recherche mit dem Standard beteiligt. Anfang 23 hatten sie polizeiliche Unterlagen erhalten, die nahelegen, dass ein bulgarischer Drogenboss, genannt Taki, eng mit Ruja verbunden war und sie kurz nach ihrem Verschwinden hat umbringen lassen. Auf einer Yacht. Ihre Leiche soll dann zerstückelt worden und ins Ionische Meer geworfen worden sein. Da gibt's aber bisher keine Bestätigung für. Und die BBC hat vor kurzem eine Recherche veröffentlicht. Sie konnten mit einem amerikanischen Ermittler in dem Fall von Ruja Ignatova sprechen, der mittlerweile in Rente ist. Und der hat gesagt, auch in seinen Ermittlungen sind Verbindungen zwischen Ruja und Taki immer wieder aufgekommen. Da ist so die These, dass Taki für Rujas Schutz gesorgt hat und dass er im Gegenzug über OneCoin Geld aus seinen Drogengeschäften waschen konnte. Und dann eben möglicherweise wurde Ruja für ihn zum Risiko, als eine Festnahme durch das FBI drohte, was ein Grund für ihn sein könnte, sie umbringen zu lassen. Aber wie gesagt, das ist eine Theorie von vielen, für die es Anhaltspunkte gibt, aber letztendlich keine Bestätigung. Und immerhin steht Ruja Ignatova ja auch immer noch auf der Most Wanted-Liste. Und das FBI hat uns auf Anfrage dazu gesagt, es hat Kenntnis von diesen Medienberichten über den Tod von Ruja Ignatova, aber solange es keine dokumentierten Beweise für ihren Tod gäbe, betrachtet das FBI Ignatova als lebendig.
Und solange das FBI sie noch auf der Most Wanted-Liste hat, die Ruja Ignatova, solange werden wahrscheinlich auch noch Medien danach recherchieren. Was bleibt denn von dieser Geschichte zurück und werden die geprellten Anlegerinnen und Anleger noch an ihr Geld kommen?
Es gibt zumindest einige Anwälte, die meines Wissens nach das nach wie vor versuchen, für ihre Klienten da Geld zurückzubekommen. Soweit ich weiß, bisher aber ohne Erfolg. Und ich bin mir sicher, dass auch die Suche nach Ruja Ignatova weitergehen wird, bis man irgendwann vielleicht mal eine endgültige Antwort hat, was aus ihr geworden ist.
Wo ist die Crypto Queen geblieben? Vielen Dank, Carina Huppertz, für deine Recherche.
Sehr gern, danke für die Einladung.
Ja, und Sie bleiben jetzt am besten dran, denn gleich geht es weiter mit dem Meldungsüberblick. Den haben dann meine Kolleginnen für Sie. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, dann machen Sie das am besten über ein Abonnement. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Mit diesem Geld ist es uns möglich, Recherchen wie diese zu finanzieren und auch unseren Podcast. Wir sind gleich zurück.
Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Schon wieder ist US-Präsident Joe Biden über einen Versprecher gestolpert, der die Zweifel an seiner erneuten Kandidatur weiter anheizt. Beim Abschluss des NATO-Gipfels in Washington am Donnerstagabend stellte Biden den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky als Präsident Putin vor.
Now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin.
Und seine Vizepräsidentin Kamala Harris nannte er Vizepräsident Trump. Auch wenn Biden inhaltlich mit dem Rest seiner Rede punkten konnte, sind es dann doch diese Versprecher, die in der Bevölkerung hängen bleiben. Bei den Demokraten herrscht seit dem misslungenen TV-Duell im Juni Skepsis, ob Joe Biden die Präsidentschaftswahl im November tatsächlich noch gewinnen kann. Biden müsste allerdings selbst von einer Kandidatur zurücktreten. Bisher sieht es allerdings nicht danach aus. Zweitens, der ungarische Regierungschef Viktor Orban hat auf seiner sogenannten Friedensmission nun auch Ex-Präsident Donald Trump getroffen. Auf X veröffentlichte Orban ein Foto von dem Besuch in Florida. Trump und Orban hatten sich bereits im März dieses Jahres getroffen und ihr Verhältnis gilt als durchaus freundschaftlich. Zuvor hatte Orban schon Russlands Präsidenten Wladimir Putin und den chinesischen Präsidenten Xi Jinping besucht. Orban führt zurzeit auch den Ratsvorsitz der Europäischen Union. Seine Reise ist davon aber unabhängig. Und drittens, die grüne EU-Abgeordnete und ehemalige Spitzenkandidatin Lena Schilling soll eine Affäre mit dem ORF-Moderator Martin Thür erfunden haben. Das geht aus einem notariellen Protokoll hervor, in dem Schilling sich offiziell entschuldigt. Darin heißt es, Schilling sei mit Thür weder persönlich noch digital bekannt, habe gegenüber Dritten aber den Eindruck erweckt, ein Verhältnis mit dem Moderator zu haben. Martin Thür selbst sei in den letzten Wochen immer wieder auf diese angebliche Affäre angesprochen worden, weshalb er nun diese Unterlassung gefordert hat. Mehr Details zu diesem Vorfall hören Sie in einer Sonderfolge Thema des Tages, die heute Freitagnachmittag erscheint. Bis dahin lesen Sie alle aktuellen Updates auf der standard.at. Dort finden Sie auch alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Falls Sie uns noch irgendetwas mitteilen möchten, Feedback haben oder Themenvorschläge, dann schicken Sie diese gerne an podcast@derstandard.at. Und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann geht das am einfachsten mit einem Standard-Abo oder als Standard-Unterstützer oder Unterstützerin. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Vorhin im Gespräch haben Sie Scholt Wilhelm gehört und an dieser Folge hat außerdem noch Tobias Holub mitgearbeitet. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören, Baba und bis zum nächsten Mal.